Maximal 25 Gramm pro Monat zum persönlichen Verbrauch. Spezielle Vereine, die die Drogen anbauen und an ihre Mitglieder verkaufen dürfen. Und privat pro Person maximal 3 Pflanzen zu Hause. So sieht die lang geplante Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung aus. Drogenkriminalität soll so bekämpft und der Cannabiskonsum sicherer gemacht werden. Wird die Droge dadurch verharmlost? Das möchte ich jetzt aus der ärztlichen Perspektive beleuchten mit der Psychiaterin Iris Haut vom Alexander St. Joseph Krankenhaus in Berlin-Weißensee. Hallo, Frau Haut.
Hallo, Frau Wiener, ich grüße Sie.
Viele sagen ja, Kiffen ist halt so schlimm, Alkohol hat viel gravierendere Folgen. Was sagen Sie als Ärztin, als Psychiaterin, wie harmlos oder gefährlich ist Kiffen?
Das Gefährliche ist bei jungen Menschen, bei denen, die mit 13, 14 anfangen, also bis 25, das ist die gefährliche Zeit, wo es echt gesundheitliche Risiken gibt. Und zwar einerseits Risiken, wirklich eine Sucht zu entwickeln. Das ist bei Erwachsenen bei 10%, bei Jugendlichen geht man von über 20% aus, die dann wirklich süchtig werden. Das andere ist, dass regelmäßiger Cannabiskonsum auch zur psychischen Störung führen kann, Depression und Angststörung. Aber bei den jungen Leuten zu schizophrenen Psychosen, das ist eine ganz schwere psychische Erkrankung mit Wahn und Halluzinationen. Und das Wesentliche ist auch, dass junge Leute eben noch kein ausgereiftes Gehirn haben. Das ist erst so mit Mitte 20 bei uns ausgereift. Und Cannabis wirkt auf die Hirnreifung ein. Und das ist möglicherweise auch ein Schaden, der dann lebenslang halten kann.
Was genau passiert denn da im Gehirn, wenn man kifft, zu jung oder überhaupt?
Also regelmäßiger Cannabiskonsum führt dazu, dass das Cannabis mit dem eigenen körpereigenen Endokannabinoiden konkurriert und die sind wesentlich für die Hirnreifung zuständig. Das heißt, es kommt zu verzögerter Hirnreifung, zu Veränderungen der Struktur und der Funktion des Gehirns in bestimmten Hirnregionen und das hat zur Folge, dass die jungen Leute eingeschränkt sind in Gedächtnis, in Lernleistung, in Aufmerksamkeit, in Denkleistung bis hin auch zu Veränderung der Intelligenz. Und es gibt neuere Studien, die sagen, dass das nicht nur vorübergehend ist, sondern dass diese Einschränkungen in der Hirnreifung lebenslang auch anhalten können. Also ein lebenslanger Schaden sozusagen entsteht.
Also dauerhaft und dann auch irreversibel oder könnte man was dagegen tun?
Bei intensivem Konsum auch dauerhaft, aber natürlich, wenn dann Abstinenz gehalten wird und entsprechend therapeutisch eingegriffen wird, dann kann man auch was dagegen tun. Aber diese Gefahr muss man einfach sehen und das wird in der Diskussion in der Öffentlichkeit viel zu wenig betont.
Jetzt heißt es ja, der Stoff könne besser kontrolliert werden, wenn er beispielsweise in den dann erlaubten Cannabis-Clubs abgegeben wird. Ist das nicht ein besserer Schutz für die Konsumenten?
Also der Schutz insofern, dass das, der Anteil von THC in dem Cannabis dann kontrolliert werden kann, das ist richtig. Aber das, was ich gerade geschildert habe, die Gefährdung der jungen Leute, ist nicht zu verleugnen. Es gibt auch Studien, die sagen, wenn legalisiert wird in anderen Ländern, ist der regelmäßige Konsum auch bei jungen Leuten mehr geworden. Und damit natürlich auch die Gefahr, dass das, was ich gerade geschildert habe, mehr wird.
Jetzt heißt es ja in der geplanten Legalisierung, dass Minderjährige, die mit Cannabis erwischt werden, an Interventions- und Präventionsprogrammen teilnehmen müssen, dass man das schon auf dem Schirm hat, so klingt das jedenfalls. Können Sie zusammenfassend sagen, was Sie von der geplanten Legalisierung halten?
Also ich finde, es ist nicht nur, wenn jemand erwischt wird, sondern es müsste grundsätzlich, genau wie bei Alkohol und Zigaretten, mehr Öffentlichkeitsarbeit über die Gefahren gemacht werden. Es müsste auch schulische Präventionsprogramme geben, dass es erst gar nicht zum Erwischen kommt, sondern vorher die Jugendlichen darüber Bescheid wissen. Wir als Fachgesellschaften haben auch gesagt, die Altersgrenze wäre besser, wenn die erst auf 21 gesetzt würde, sodass man damals schon ein bisschen Zeit gewinnt. Und es wäre wichtig, natürlich auch niederschwellige Beratungsstellen und Interventionsstellen zu machen, falls es dann zu Störungen kommt, dass die Jugendlichen sich da dann auch hinwenden können, niederschwellig, gegebenenfalls auch mit ihren Eltern zusammen, die Eltern sich Rat holen können. Also diese Dinge, Jugendschutz, Prävention, frühe Interventionsstellen, das müsste unbedingt ausgebaut werden. Und im Rahmen von Prävention sind wir in Deutschland nicht führend.
Da müsste also noch einiges passieren.
Auf jeden Fall.
Das sagt Iris Haut, die Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie und ärztliche Direktorin am Alexianer St. Joseph Krankenhaus in Berlin-Weißensee. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Haut.
Gern, Frau Wiener. Schönes Wochenende. Tschüss.
Ebenso, danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.